Wir hatten aus der Fülle der Psalmen des Alten Testaments nur einige ausgewählt, lauter Psalmen, die im Blick auf David gesungen wurden. Wir haben heute noch den Psalm 116. Ich habe ihn überschrieben, überwundene Ängste. In der Bibel ist er überschrieben, Dank für Rettung aus Todesgefahr. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte seine Ohren zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief den Namen des Herrn an. Ach, Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behüte die Unmündigen, wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet. Mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich glaube, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Das ist jetzt revidierter Text, das ist eine komplizierte Stelle. Paulus hat es in seiner griechischen Übersetzung in der Septuaginta anders gelesen. Ich glaube, darum rede ich. Das geht immerhin zurück auf die Zeit vor Christi Geburt, war diese Septuaginta. Paulus hat es schon so gelesen. Wir wissen nicht, warum es zu dieser Verschiedenheit kam, eine der wenigen Stellen. Aber ich bleibe dabei, ich glaube, darum rede ich, weil es auch im Neuen Testament in 2. Korinther 4 so zitiert wird. Ich sprach in meinem Zagen, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Ach Herr, ich bin dein Knecht. Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Bande zerrissen. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk, in den Vorhöfen, am Hause des Herrn, in dir, Jerusalem. Halleluja. Herr, lehre du uns so das Danken über deinen Wundern. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, heute erleben wir einen enormen Aufschwung von Wissenschaft und Technik. Was in den letzten 70 Jahren alles neu entdeckt und entwickelt wurde. Wie bequem ist unser Leben in diesen Jahren geworden? Es gibt doch für unser Denken kein Rätsel mehr, das nicht in absehbarer Zeit entschlüsselt werden kann. Vor ein paar Tagen las ich in der Zeitung, dass es einer Professorin gelungen wäre, vor wenigen Tagen erstmals einen Krebserreger zu isolieren. Das ist uns möglich. Und wenn man so erlebt, wie der Mensch die Natur beherrschen kann, wird uns umso bedrückender, dass wir an einer Stelle sie nicht beherrschen können, bei der Angst. Der Angst sind wir wehrlos ausgeliefert. Die Psalmen vor 3000 Jahren zum ersten Mal gebetet, geben unsere Gefühle wieder. Angst hat jeder von uns, wie wir hier zusammen sind. Jedes Kleinkind, das geboren wird, bevor es reden kann, steht es unter der Angst. Das Erste, was es auf dieser Welt fühlt. Und das Letzte, wenn wir aus dieser Welt gehen, wird Angst sein. Deshalb möchte ich heute darüber predigen, weil uns David mit hineinnimmt in die überwundenen Ängste. Und ich möchte darüber reden und drei Punkte hier aufzeigen. Zuerst, wir müssen uns der Angst stellen. Über die Angst will man oft nicht sprechen. Die Angst ist tabu. Denn das ist kein Zeichen unserer Männlichkeit, wenn wir einander eingestehen, dass wir Angst haben, dass wir die Angst nicht unter uns kontrollieren können. Es war für uns eine Befreiung auf unserer ersten Gemeindefreizeit vor 3,5 Jahren, wie ein hoher Offizier dort von den Kasernen in Stuttgart-Vaihingen von unserem amerikanischen Gast mitgebracht wurde und er uns nur ein Erlebnis seiner Jugend erzählte, wie er als junger Flying Lieutenant im Vietnamkrieg einen Bomber fliegen musste, unter sich diese tödliche Last. Und er sagte, da ist mein Leben zerbrochen, das habe ich nicht bewältigt. Was war das für eine Angst? Nicht nur die Angst vor dem eigenen Tod, sondern auch die Angst vor dem, was man selber zerstört, dass man hineingestellt ist in Dinge, denen man nicht ausweichen kann. Und er erzählte, dass er damals völlig von Gott weggetrieben wurde, in einen Taumel des Sinnenrausches hineingebracht wurde, nur als Flucht, um nicht nachdenken zu müssen über die Angst. Und das verstehen wir doch viel zu gut, dass man der Angst ausweichen will, dass man sich der Angst nicht stellen will. Wir sind doch gar nicht in der Lage, der Angst gegenüberzustehen und sie auszuhalten. Wir müssen sie doch verdrängen. Und alles, was man unerledigt verdrängt, kommt wieder neu hoch, verstärkt in der Nacht, wenn man da nicht schlafen kann und wenn es umso belastender auf uns liegt. Es wäre ja so einfach, wenn man die Angst mit seinen Gedanken rational einordnen könnte. Aber das ist gar nicht nur von unseren Gedanken abhängig. Die Angst geht bis hinein in unseren Leib, so wie es dort in den Psalmen beschrieben ist. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen, mein Mund wird trocken, ich zittere. Das geht bis in die ganzen Glieder des Körpers hinein, wenn man Angst hat. Man spricht heute gerne von Angstgefühlen. Das ist ein schicker Kniff. Man hat es auch bei der Schuld so gemacht. Man redet nicht von der Schuld, sondern von Schuldgefühlen. Man spricht nicht von der Angst, sondern von Angstgefühlen, als ob das nur seelische Regungen wären, als ob das nur so Fata Morganas wären, Traumbilder, seelische Schwingungen. Nein, hinter meiner Angst stehen Realitäten. Hinter meiner Angst steht meine Schwäche. Und dann steht der Berg der Anforderungen, die ich bewältigen soll mit meiner kleinen Kraft. Und was uns noch viel mehr Not macht, dass Dinge aus zurückliegenden Tagen, die wir längst vergessen meinten, wiederkommen. Ein unglückliches Wort, das wir einmal gesprochen haben. Und dann kommt es eines Tages wieder zurück. Aber wie eine Mauer steht es um uns her. Es hat Feindschaft erzeugt. Es gibt keinen Ausweg mehr. Es wird dunkel um uns. Und dann ist Angst da. Taten, die wir einst getan haben, sie kommen auf einmal wieder über uns. Und Angst ist da. Wie soll ich denn entfliehen können? Sollen wir noch von der Krankheit reden, von der Todesangst? Dass man sich der Angst nicht stillen kann, das beweisen ja die vielen Diskussionen um die Wahrheit am Krankenbett, ob man das einem Patienten überhaupt sagen darf. Dann sagen andere, lieber die Unwahrheit sagen, als ihm die Wahrheit sagen, denn er hält die Angst nicht aus, er kann es nicht ertragen. Und es stimmt ja, dass wir die Angst nicht aushalten können. Wer will denn ihr bestehen können? Man kann ein ganzes Stück der Ursachen der Angst wegnehmen. Das wollen wir hier gar nicht verschweigen. Wenn nachts ein Kind bei uns schreit, dann gehe ich hinüber in das Kinderzimmer und sitze ans Bett hin und lege die Hand auf das Köpflein und sage, was hast denn? Dann knipse ich das Licht an. Man kann Ursachen der Angst wegnehmen. So wie eine Mutter ihr Kind fester fassen kann, wenn es durch einen dunklen Wald geht. Und von daher, von dieser Erfahrung sind wir in einem ganz festen und harten Kampf, um die Ursachen der Angst doch zu beseitigen, um unserem Leben Sicherheit zu verschaffen. Deshalb verstehe ich, dass heute Kranke sich zermürben und sagen, es muss doch eine Lösung geben, wenn sie in Ihrem Berufsleben schwierige Probleme haben. Sie werden sich jetzt im Gottesdienst zermattern. Sie werden kaum zuhören können. Ich muss doch die Ursachen der Angst wegkriegen. Ich bin so froh, dass Jesus gesagt hat, Angst kriegt ihr letztlich nicht weg. In der Welt habt ihr Angst. Eines der nüchternsten Worte des Neuen Testaments. Man kann bis zu einem Stück Angst wegnehmen, aber die Angst wird letztlich nicht weggenommen. Ich muss mich ihr stellen. Und ich bin so froh, dass Jesus mir da vorangegangen ist. Wir können es bei keiner Predigt anders machen, dass wir immer wieder auf Jesus kommen müssen. Das ist die eine Antwort des Glaubens. Er hat Angst bewältigt. Wir verdrängen noch viel zu viel Angst. Als Jesus in Gethsemane war, hat er seine Jünger gebeten, aufgerufen, ermahnt, stellt euch jetzt der Angst. Ihr müsst sie überwinden. Ach was, sie haben sie verdrängt, sie sind eingeschlafen. Lieber haben sie noch Psychopharmaka genommen, als dass sie sich der Angst gestellt hätten. Es war zu anstrengend, zu kompliziert, zu aufreibend. Meine Nerven. Jesus sagt, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er hat es durchgetragen, auch bis hin zu diesem Zittern, bis zu diesem Schweißausbruch, bis zu den ganzen Spuren an unserem Leib, was Angst bringen kann. Und in der Todesstunde hat er den Betäubungstrank abgelehnt, weil er das für uns einmal durchleiden wollte, weil man der Angst trotzen kann. Er hat der Angst getrotzt. Und er hat uns das gezeigt, dass er Angst überwunden hat. Und es gibt keine andere Möglichkeit, Angst zu überwinden, als sich an Jesus hinzuhängen, ihm zu vertrauen. Wir haben ja immer den sehnlichen Wunsch in unserem Leben, dass unser Leben konfliktfrei verläuft, dass sich Schwierigkeiten lösen und dass die Ursachen der Angst weggeräumt werden. Wir sind ganz unglücklich in unseren Gebeten, wenn Gott das uns nicht sofort erfüllt. Aber achten Sie einmal darauf, dass so ein großer Mann wie dieser König David seinen wunderbaren Psalm 23 so schließt: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich erlebe deine Stärkungen, Gott, da, wo die mir noch gegenüberstehen und mir nach dem Leben trachten, wo in meinem Leben noch alles von der Angst umgeben ist, da erfahre ich deine Nähe. Und wenn wir als Christen hier von Geborgenheit sprechen, dann verstehe ich, dass das anderen als ein Wort der Sprache Kanaans vorkommt, weil sie sich der Angst gar nicht stellen. Für sie ist das Wort Geborgenheit ein Wort, das Kinder brauchen, aber erwachsene Menschen nicht. Unser Leben geht doch. Geborgenheit, das braucht einer, der sich der Angst stellt, der vor den Sterbebetten nicht ausweicht, der die Nöte der Welt anhören kann, der ein Ohr für Menschen in der Not hat und die letzten Nöte, die heute Menschen in der Seele noch bedrücken, in sich aufnehmen kann und der die ganze Angst mitträgt von so vielen Menschen um sich her. Und er kann geborgen sein, weil er darin ruhig wird. Ich habe die Welt überwunden. Jesus gibt uns eine Geborgenheit, indem er uns zu Kindern Gottes macht, indem er Schulden der vergangenen Tage auslöscht. Und da muss die Angst plötzlich schweigen, weil sie uns nicht mehr anklagen kann. Heute im Losungsbüchlein steht dieser wunderbare Vers: Nichts, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut. Die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Ich bin doch von ihm geborgen, im Angesicht der Angst. Das ist Glaube, er sagt zu mir, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht jetzt vor der Angst zurück. Ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Er räumt uns nicht alles aus dem Weg, sondern er möchte uns stark machen, indem er uns seine Nähe anbietet. Er ist da, Und deshalb können wir Angst überwinden. Das war das Erste, wir müssen uns der Angst stellen. Das Zweite, wir müssen reden angesichts der Angst. Wir müssen reden angesichts der Angst. Ich habe Ihnen vorher schon das gesagt, dass Paulus an einer ganz wichtigen Stelle seines zweiten Korintherbriefs darauf Bezug nimmt und sagt, ich glaube, darum rede ich. Es war genau an dieser Stelle, wo er von seinen Nöten in seinem Leben gesprochen hat, was ihm alles Schweres widerfährt. Und da sagt er, wir haben solchen Schatz in irdenen Gefäßen, wir haben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht, uns ist bange, wir verzagen nicht, wir leiden Verfolgung, wir werden nicht verlassen, wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Da stehen Menschen um uns her und die sagen, bei dem sieht man gar nichts, dass Gott mit ihm ist. Was der alles durchmachen muss. Und Paulus sagt, die größte Wirkung unseres Glaubens ist nicht, dass wir alle Tage herrlich und in Freuden leben, sondern dass wir reden können. Ich glaube, darum rede ich. Und dann mache ich meinen Mund auf und bekenne das. Und sage angesichts der großen Not, so sagt Paulus, die mich betroffen hat, wie groß das ist, was Jesus mir gibt. Ja, führt das ja vorher in dem Psalm an, ich liebe den Herrn. Das ist das, was mein Leben erfüllt, dass ich mit ihm verbunden bin. Ich habe gerade gestern bei der Post eine Karte eines Freundes bekommen, den ich mit viel Mühe und Not einen Kondolenzbrief schrieb, einem Mitarbeiter unserer Jugendarbeit, dessen Frau, beide sind in meinem Alter gewesen, von 3 kleinen Kindern unter 6 Jahren weggestorben ist. Und schreibt er zurück, und ich denke, dass man solches weitergeben muss, wenn einer das praktizieren kann. Ich glaube, darum rede ich. Dass der Glaube an Jesus Christus auch im Schatten des Todes trägt, durfte ich in besonderer Weise erleben. In der Sterbestunde meiner lieben Frau war es mir, als ginge die Tür zur Ewigkeit auf. Ein Lichtstrahl von unbeschreiblicher Schöne fiel auf uns. Ein durchgetragen werden danach, ja, bis auf diesen Tag. Wir müssen reden. Das ist das Zeugnis des Glaubens. Nicht die Schwierigkeiten werden uns weggenommen, sondern das Große des Glaubens ist zu reden und Zeugnis abzulegen. Ich war in der vergangenen Woche 2 Tage bei der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen und hörte dort erst, dass in Singapur seit 10 Monaten 2 Krankenschwestern der alten China-Inland-Mission, der überseeischen Missionsgemeinschaft, in der Hand von Terroristen sind. Und wenn wir gegenwärtig die Vorgänge in Berlin verfolgen, dann dürfen wir mit da dran denken. Und dass da eine Missionsleitung vor der schweren Entscheidung stand, sollen wir sie auslösen oder nicht? Und sie sagten, wenn wir die auslösen, dann wird jeder Missionar auf dem Missionsfeld eine Beute von Terroristen. Und sie haben mit Nein geantwortet. Und da erzählte dieser Geschäftsführer, dass sie nun endlich nach Monaten einen Brief bekommen haben von diesen Schwestern, aus dem dieses Zeugnis kommt, ja, der Weg ist richtig, wir gehen den Weg, weil das Zeugnis des Glaubens ist. Gerade der dunkle Weg ist ein Weg Gottes mit mir, weil ich da von ihm reden darf. Nun werden Sie sagen, und ich höre das so oft bei Gesprächen, ich wünsche mir auch so eine Glaubenshaltung. Dass Sie sagen, ich würde auch gern so getrost sein, das dürfen Sie nicht sagen, ich wollte gern. Nehmen Sie es doch. Hier ist doch der Weg gewesen in dem Psalm, in dem hier gesagt wird, ich glaube, darum rede ich. Glauben heißt Jesus vertrauen. Und Sie können die schweren Erfahrungen Ihres Lebens nur überhaupt ertragen, wenn Sie im Gespräch sind. Wenn Sie Jesus vor sich sehen, wenn andere Ihnen das erklären können, wenn Sie in seinem Wort sich vertiefen. Und aus diesem Glauben kommt diese Liebe, ich liebe den Herrn, wie er den Psalm anfängt. Und dann das Wissen, er hört die Stimme meines Flehens, er neigt sein Ohr zu mir. Und wo man einmal in seinem Leben das gemacht hat, dass man das ernst genommen hat und sein ganzes Leben diesem Jesus anvertraut hat, und gesagt hat, ich will mich nicht mehr selber führen, nimm du mein Leben. Da hat man diese Gewissheit, Er behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Das Wichtige von uns ist, dass wir reden müssen. Sonst ist die ganze schwere Führung umsonst. Das heißt in einem anderen Psalm, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Man könnte darüber philosophieren, warum in den Bungalows und in den Villen nicht vom Sieg gesungen wird. Wahrscheinlich wird dort nur über fallende Kurse gesprochen und über die Wirtschaftsflaute und über die Rezession und über sonstige Probleme. Warum ausgerechnet in Hütten die Lieder vom Sieg gesungen werden? Und das ist Gottes Eigenart, dass er Menschen, die durch schwere Führung gehen, das Lob holt. Die großen Psalmdichter waren alle Menschen, die aus großer Not gesprochen haben, die Liederdichter unseres Gesangbuches. Und nun machen Sie das doch. Singen Sie in der kommenden Woche dieses Lied, dass es andere hören, dass es die Elenden hören und sich freuen. Noch ein letztes. Freude am Leben, der Angst zum Trotz. Das erste war, wir müssen uns der Angst stellen. Das zweite, wir müssen reden. Und nun noch Freude zum Leben. Es ist merkwürdig, dass die Psalmen hier gar nicht bloß von der Angst sprechen. Uns ist das fürs Erste immer das Wichtigste, wie wir Angst überwinden, wie wir mit der Angst fertig werden. Oder dass wir sagen, wie werde ich mit meinen Fragen fertig oder wie werde ich mit meinen Zweifeln fertig. Das ist ja eigentlich nicht das Thema, das unserem Leben gestellt ist. Dass wir Hindernisse überwinden, das ist ja erst der Anfang. In diesem Psalm leuchtet es auf, dass Gott unserem Leben eine ganz, ganz weite Planung gegeben hat. Wie wenig Christen haben das in ihrem Leben überhaupt gemerkt? Die beschäftigen sich nur damit, wie sie augenblicklich etwas Angst, Müdigkeit, Traurigkeit wegnehmen können. Das ist doch zu wenig. Aus all diesen Psalmen spricht die große Freude am Leben. Die Tage, Wochen, Jahre, die vor ihnen liegen, sind große Möglichkeiten, wo Gott etwas Großes durch sie machen will. Ich denke da wieder an solche Psalmbeter. Wenn wir nur etwa an den David denken, den wir jetzt an den vergangenen 4 Sonntagen immer wieder vor Augen hatten, der uns jetzt näher steht, was dieser David an verschlungenen Lebenswegen hatten. Sein ganzes Leben war im Grund immer nur, wenn man so von außen betrachtet, aus der Geschichte, ein Fertigwerden mit dem, was plötzlich immer wieder über ihn hereinbrach. Da war es der Hass des Sauls, dann war es die Empörung des Absalom, dann war es Kriegsnot, dann war es Philisterkampf. Aber rückblickend war dieses Leben Davids ein Leben, das in der Heilsgeschichte Gottes eine ganz wichtige Bedeutung hat. Sie können das gar nicht so schnell entdecken. Ich wünsche mir, dass Ihr Leben, die Gespräche, die Sie in der nächsten Woche haben, so alltäglich sie uns erscheinen, Ihr Dienst als Mutter in der Küche und der Erziehung Ihrer Kinder, in einem Beruf, in dem Sie mit Kollegen zusammenarbeiten, ein gefülltes Leben ist, nicht bloß Tage, die wir durchbringen im Blick auf den Urlaub, wo wir wieder genießen können, sondern jeder Tag, jede Stunde, gefüllt im Licht der Ewigkeit, weil Gott seine Geschichte hineingepackt hat. Und weil er das gebraucht, so wie David da plötzlich mitten in dem Psalm davon spricht. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Mein Leben ist nicht ein Leben im Schatten des Todes, sondern mein Leben geht weiter im Licht der Ewigkeit. Ich reagiere nicht nur auf die schweren Ereignisse meines Lebens, ich sehe viel mehr vor Augen. Und das ist das Große von Christen, dass plötzlich nicht mehr die Nöte und die Angst das Thema sind, auch nicht die Leiden der Welt, sondern das Thema ist für uns Leben. Dass unser Gott uns Freude schenken will, dass jeder Tag kostbar ist, dass etwas daraus gemacht werden kann für ihn. Ich habe Sie am Gottesdienst anfangen mit dem Wort gegrüßt, mit dem möchte ich abschließen, weil das Wort Jesu an Sie sein soll. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, trotz der Angst. Die muss überwunden werden, aber Frucht muss geschehen. Dazu sendet euch Jesus, der Herr. Amen. Wollen beten. Herr unser Gott, das ist Kleinglaube, dass wir so oft nur von der Not und von der Angst sprechen. Dass es uns so geht wie den Jüngern im Kahn beim Seesturm, dass wir meinen, wir werden erdrückt. Wo du doch dein Wort gegeben hast, dass uns nichts aus deiner Hand mehr reißen kann. Herr, vergib uns unsere Sünde des Zweifelns, unseren kleinen Glauben, der dein Wort nicht gelten lässt. Und wir wollen auch für die Menschen um uns her, die oft so bedrückt und in Angst sind, ein Zeugnis geben und gerade unter mancher schwerer Lebensführung von dir reden, aus unserem Glauben heraus, von der Geborgenheit weitersagen, die man bei dir hat. Herr, da wird es so deutlich, wenn das nicht echt ist, wenn das nicht aus der Tiefe unseres Lebens kommt. Wir bitten dich, schaffe du in uns einen so festen Glauben. Wirke du durch uns auch, durch unsere persönliche Stille, die wir haben über deinem Wort jeden Tag, dass darin unser Glaube immer mehr wachsen kann und in die Tiefe geht, dass er nicht überwunden wird, sondern dir fest hängen bleiben kann, aller Angst zum Trotz. Wir bitten dich jetzt für alle, die nicht unter uns sein können und denen wir dieses Wort weitersagen wollen, denen wir das in ihre Not hineinbringen wollen. Und wir bitten dich ganz besonders für die Schwermütigen, die das gar nicht mehr fassen können. Du kannst sie auch erreichen in ihrer Dunkelheit. Wir bitten dich für unsere ganze Welt, mit ihrer großen Not, für die Menschen, die einsam und verlassen sind und die keinen Ausweg mehr wissen. Dir befehlen wir auch diese Schwestern in Singapur, in der Hand der Terroristen und all das andere Geschehen in der Welt, die Leidenden, Bedrückten, Verfolgten und Entrechteten. Du allein kannst unserem Leben Gewissheit geben. Du allein kannst uns ruhig und geborgen machen. Wir danken dir, dass du uns gewiss machst. Lasst uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.